Unser heutiger Gesprächspartner, Herr Michael Mielke. Herr Michael Mielke ist Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge hier in Berlin. Sehr angenehmer Interviewpartner. Ich freue mich sehr, dass er im Interview ist. Und unser heutiges Thema ist die Krankenhausreform. So, wie sieht's denn da aus? Ist es total gut, dass es die gibt, weil ich jetzt meinen Krebs besser überlebe und die Zentren alle super, super, super toll sind? Oder sterbe ich eher, weil es überhaupt keine Versorgung mehr auf dem ländlichen Raum gibt, wenn ich mich mal mit dem Fahrrad überschlage? Kann ja mal passieren. Bis gleich. Liebe Zuhörer, und manche gucken ja auch zu, wir machen es wie immer in unserem wunderbaren gemeinsamen Medizin-Podcast. Ich stelle Ihnen erstmal unseren heutigen Gast vor. Herr Mielke, ich bin sehr stolz. Wir sind auch bei ihm im Büro, es soll ja immer sehr authentisch sein. Und das Büro ist inmitten eines sehr schönen, alten, wahnsinnig großen Krankenhauses, das Evangelische Krankenhaus hier in Berlin, mit, ich glaube, 50.000 Patienten pro Jahr.
Gut und gerne, ja.
Gut und gerne, also wirklich ein Riesending. Und insofern ist Herr Mielke der fantastische und richtige Ansprechpartner für die Krankenhausreform. Und was uns vielleicht alle interessiert ist, also ganz platt gesprochen, nützt mir das was? Ist es ein Ding, was sich der Lauterbach ausgedacht hat, ja, weil er sich immer was ausdenkt, meistens nachts? Und oder hat es einen Sinn? Und natürlich gibt es wie immer wahrscheinlich was Gutes und was Schlechtes und wir versuchen das ein bisschen rauszuarbeiten und vor allem die Bedeutung für einen selber. Ne? Man kennt das ja, wenn ich in Berlin wohne, kommt der Bus, wenn ich auf dem Land wohne, kommt der Bus nicht. Und so ist es vielleicht auch mit Notarzt. Herr Mielke, was sagen Sie? Ist es gut oder ist es schlecht? Oder ist es 50-50?
Wo viel Licht ist, ist auch immer ein bisschen Schatten. Die große Leistung ist, dass Professor Lauterbach eine Krankenhausreform nicht nur theoretisch bedacht hat, sondern er hat diese Krankenhausreform jetzt auch auf den Weg gebracht. Die Krankenhausreform besteht ja quasi aus 10 einzelnen Reformen. Also man hat rechtzeitig angefangen, so die ersten Vorschläge zu machen, was muss ich am Gesundheitswesen verändern in Deutschland, weil wir haben zu viele Krankenhäuser, wir haben zu wenig Personal und wir haben zu hohe Kosten im gesamten Bereich. Das Ergebnis ist einfach unterirdisch, weil wir haben keine bessere Lebenserwartung als andere Europäerinnen und Europäer. Und wir haben also eben keine Zufriedenheit im Gesundheitswesen. Und deswegen die Idee, wir müssen etwas ändern an der Gesundheitsversorgung. Ja. Aber die Gesundheitsversorgung, oder was sich ändert an der Gesundheitsversorgung, ist natürlich auch ein massiver Einschnitt. Ja, es sollen weniger Krankenhäuser sein, es sollen die Kosten reduziert werden, es soll spezialisierter werden, aber letztendlich auch dann zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung für den einzelnen Patienten.
Okay.
Ja, jetzt vielleicht die Frage, ist es gut, ist es schlecht? Ja, das wird man sehen. Hier in der Stadt wird sich wenig ändern, also da wird man keine Veränderung haben. Auf dem, also in Flächenländern, in Flächengebieten, denke ich mir, sehr schon. Das muss man gut vorbereiten und deswegen ist die Krankenhausreform ja auch wie schnöde einfach jetzt im November 24 in Kraft getreten und wird es einfach umgesetzt, sondern man arbeitet jetzt an den einzelnen Umsetzungspunkten. Nicht alles ist gut bedacht, einiges muss geändert werden, aber der wichtigste Punkt, wir fangen an mit einer Krankenhausreform und das, glaube ich, ist das Gute.
Okay, ja. Was, glaube ich, völlig klar ist, ich meine, ich arbeite in der ambulanten Intensivmedizin und habe natürlich sehr viel mit Krankenhäusern zu tun. Dadurch, dass ich Intensivmedizin mache, alle Bereiche, Kardiologen und so weiter. Ich glaube, was ich jetzt schon sehe, ist, dass es Patienten immer besser geht, die ins Zentrum gehen, die eine schwerwiegende Krankheit haben. Es geht Herzpatienten besser, wenn sie ins Herzzentrum gehen. Es gibt Krebspatienten, denen geht es definitiv besser, wenn sie in eine spezialisierte onkologische Einrichtung gehen und nicht ins Kreiskrankenhaus. Das hat nichts mit Pathos, das ist einfach so, das ist ein Fakt. Aber was ist, wenn ich jetzt auf der Insel Rügen meinen 5er Golf um den Baum wickeln, nach der Party. Mhm. Und dann kann es aber ein sehr weiter Weg werden ins nächste Traumazentrum und da zählt auch jede Minute.
Ja, also völlig klar. So ist es aber auch heute schon und so wird es auch dann später sein, sollte nicht so sein. Mhm. Eingangs das, dass wir hochspezialisierte Zentren aufmachen wollen, das, was Lauterbach auch möchte. Ja. Er sagt, also es gibt Krankenhäuser der Maximalversorgung, die sind überregional tätig. Wir konzentrieren dort die hochkomplexen Sachen, beispielsweise für die Tumorversorgung und so weiter und so fort. Völlig in Ordnung. Ja. Also gar keine Frage, da wird niemand etwas dagegen haben. Und dann zu schauen, wie schaffen wir es aber auch in der Fläche, eine gute Versorgung hinzubekommen, eine ambulante, aber auch eine stationäre. Und das wird gerade die entscheidende Frage sein. Denn mit der Krankenhausreform sollen Krankenhäuser geschlossen werden, also kleinere Krankenhäuser geschlossen werden, beziehungsweise sollen umgewandelt werden in, ich sag mal, in so eine Art Belegklinik, dass der niedergelassene Arzt dort irgendwas einweisen kann. Und wir müssen sicherstellen, und das steht noch aus, wir müssen sicherstellen, dass eben auch der Patient, der auf der Insel Rügen in Trent irgendwie verunglückt, dass der auch dann schnell innerhalb dann der entsprechenden Parameter in eine Klinik kommt und adäquat behandelt werden kann. Das sind genau die Punkte. Notfallversorgung, Rettungsdienstgesetz ist ja eine Sache, die innerhalb der Krankenhausreform kommen soll, kommen sollte, muss ich sagen, weil es ist ja gescheitert im ersten Anlauf. Ja, aber wie gesagt, soll nicht aller Tage Abend, man wird daran auch arbeiten und es geht eben darum, den Patienten in, egal wo er lebt, ob auf dem flachen Land oder in der Stadt, eine adäquate Behandlung zu geben. Nur wenn man eben anfängt, regulativ einzugreifen und man anfängt eben auch Sachen zu organisieren, muss man eben aufpassen, gerade im Gesundheitswesen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern dafür Sorge trägt, dass eben auch solche Sachen bedacht werden müssen. Sie werden aber auch bedacht.
Wann wird denn dann der Ambulante bei euch da? Ich kann ein gutes Beispiel geben.
Ja.
Ich war vorgestern in Hamburg, da habe ich das ist so meine Arbeit, da rufe ich einen Arzt an und da sagt, Mensch, ich habe ja einen Patienten, bei dem komme ich nicht weiter. Fahr mal bitte dahin, Jan, und leg dem einen zentralen Venenkatheter. Das kann ich, habe da so ein spezielles Gerät und dass ich eben sehe, wenn der am Herzen ist und so weiter. Kein Problem. Die Kasse zahlt das Ding nicht.
Ja.
Ist der, egal wie ein Meter weit weg, ja, der Patient hat Long-Covid, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich habe mehrere solche Patienten mit allergischer Enzephalomyelitis, TFS und so weiter. Diese ganzen Krankheiten, die dann auch in den Medien gut besprochen werden. Und dann geht's wirklich, die liegen da nicht freiwillig ein Jahr dunkel. Ne? So, die haben auch jetzt keine Klatsche oder sonst was, die sind krank. Der wiegt geschätzt noch 45, hat meine Statur gehabt. Und wiegt noch 45 Kilo und kann, das ist das Problem, den Patienten dann zu wissen, die Nerven sind alle ein bisschen entzündet. So. Da kann er so nichts essen, weil er immer das Gefühl hat, er hat schon Benzen gegessen. Das ist irgendwie 8 Wachteleier am Tag. So. Wir sind jetzt irgendwie dabei, da was zu stricken, aber erstens bezahlt keiner irgendwas, obwohl es absolut notwendig ist. Zweitens ist, da braucht also praktisch für jede Infusion, muss ich neben ihm sitzen und muss ihm eine Narkose machen. Propofol. Ansonsten erträgt er nicht mal Wasser. So, und das ist ja heute schon so, ohne die Krankenhausreform, dass solche Patienten durchlutschen.
Ja.
Keiner kümmert sich, kein Ansprechpartner, AOK hat aber vergessen, da gibt es gar keine Hotline dafür.
Ja. Völlig richtig.
Ja.
Wir haben momentan eine sehr angespannte Situation. Ich sage das ja, zu viele Krankenhäuser, auch vielleicht zu viele kleine Krankenhäuser, also über 60% der Krankenhäuser, die wir in Deutschland haben, sind unter 300 Betten, also kaum geeignet, auch dann komplexere Sachen zu versorgen. Wir haben hohe Ausgaben in der Krankenhausversorgung oder generell in der Gesundheitsversorgung. Die Krankenkassen, die ja nun das Geld der Versicherten verwalten, tun sich natürlich schwer, sagen, es ist ein Fass ohne Boden.
Ja.
Wir sehen keinen vernünftigen Outcome, wir sehen also keine Lebensverlängerung oder so oder eben dann auch eine Zufriedenheit auf allen Ebenen. Deswegen eben die Konzentration von Leistung, auch die Aufforderung an die Krankenhäuser, Sektoren übergreifend tätig zu werden. Das heißt also auch, quasi so als Lotse zu fungieren, also auch solche Behandlungen dann eben zu ermöglichen oder mit zu unterstützen. Man möchte einfach den Druck aus dem System rausnehmen, die Krankenhäuser etwas entlasten, also weg von der DRG, weg von der leistungsbezogenen Entlohnung hin zur Vorhaltepauschale, damit der Druck rauskommt und man sich auch genau um diese Patienten kümmern kann, ohne dann eben diesen Kostendruck zu haben. Entscheidend ist, dass man krankt ja auch unser System daran, dass wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt das dänische System. Ja? Wir müssen eben schauen, dass wir eine vernünftige Ambulante, eine vernünftige stationäre und ich sag mal so, auch eine vernünftige teilstationäre Versorgung haben, um dann den Patienten adäquat versorgen zu können. Und dafür bedarf es einfach nochmal eine Konzentration von Behandlungs-Know-how, damit auch solche Sachen möglich sind, dass Patienten, die mit so einer Spezialerkrankung, also in einer ganz besonderen Situation, nicht durch das Raster fallen. Also nicht eben quasi an den hohen Behandlungen, dass die Behandlung an den hohen Kosten scheitert, beziehungsweise dass sie nicht adäquat versorgt werden. Aber wie gesagt, da ist noch vieles offen. Es ist noch vieles nicht geklärt. Die Krankenhausreform gibt jetzt die 10. Fassung, also gibt es die 10. Empfehlung. Es ist noch so viel im Einzelnen zu klären. Wie ist die sektorenübergreifende Versorgung? Wer übernimmt was? Wer übernimmt was in der Stadt? Wer übernimmt etwas auf dem Land? Wie bekommen wir das hin, die Krankenhäuser auch?
Äußer was für Spezialisten.
Ja.
Die Kassiererin bei Aldi.
Ja.
So. Mhm. Ich erwähne das immer mal, wahrscheinlich habe ich schon mal erwähnt. Ich mache für eine große private Versicherung, Gutachten.
Mhm.
So. Also alle Intensivpatienten, die aus dem Krankenhaus rauskommen und so einen Intensivpflegedienst brauchen, 24 Stunden, gucke ich mir einmal an.
Ja.
So. Und da hatte ich am Anfang, vor allem eine Frau, da hatte da Bedenken, ne?
Ja.
Die fand es total, sagt, das ist ein Klassenfeind, das kannst du nicht machen. Das ist ja ganz schlimm. Also für die private Krankenversicherung was zu machen, das ist ja asozial. So, und dann ich so, guck mal, da ging es aus meinem Patienten, dem zu helfen.
Mhm.
So, dann habe ich das gemacht und siehe da, das Erschreckende war nicht, dass die private Krankenversicherung mit ihren Versicherten so schlecht umgeht, sondern dass sie so wesentlich besser umgeht als diese gesetzlich Versicherten. Ich konnte, wenn es notwendig ist, zum Beispiel mit einer Frau aus Berlin, eine Hirnblutung, Trachealkanüle, musste einmal atmet werden und weil die noch eine Lähmung in der Stimmritze hat. Kann man operieren, die Operation ist schwierig, geht aber, ne? Kein Problem. Dann habe ich gesagt, passt mal auf, liebe Versicherungsmenschen.
Ja.
Ich würde gern, in Hamburg gibt es einen Spezialisten. Darf ich da hin? Kein Problem. Weil, wenn es der Patientin besser geht, verbraucht ihr auch weniger Ressourcen, weil sie natürlich weniger vom System benötigt hinterher. Gleich, das war übrigens da, wer da mal nachlesen will, ne, das war der HNO-Arzt von Eros Ramazzotti. Stimmenklinik oder irgend so Hamburg heißt das. Aucha. Nächster Patient. So, also das ist so, wenn man privat versichert ist, geht das. Also die schmeißen das Geld nicht raus, aber die sagen, ey, wenn dem geholfen werden kann. So, hier hatte ich eine Patientin bei der AOK, die hat eine psychische Erkrankung aus dem Zweiten Weltkrieg. Also die hat manchmal 2 Tage einfach oder 3 Tage nichts getrunken und war in einer Art Starre. Und hat der Angehörige, der Sohn, mich kontaktiert, weil er mich irgendwie kann. Er sagt, du kannst ja Infusionen ambulant kümmern, die Mutti oder Oma nicht ambulant infundieren, 3 Tage. Dann geht das alles wieder, weil Krankenhauseinweisung ist für die eine Katastrophe, wenn die von zu Hause weg muss. Und es darf aber kein Infusionsständer sein, weil die natürlich die würde stolpern und hinfallen. Das geht nicht. Kein Problem. Da gibt es so Elastomerpumpen, die kämpfen aus der Krebstherapie, haben einen Kostenvoranschlag gemacht, waren für die 3 Tage 700 Euro. Lieferung, herstellt, das muss ja steril hergestellt werden und so weiter und so fort. Klar ist noch Wasser, 700 Euro. Weniger als der Transport in die Klinik.
Ja.
Auch nicht den Hauch einer Chance einer Genehmigung. Keine Chance.
Das sind unsere Probleme in der Gesundheitsversorgung.
Ja.
Wir gehen mit sehr viel Kosten rein, mit großem Aufwand und kriegen trotzdem nicht das vernünftige Ergebnis. Und ich glaube, die Krankenhausreform geht auch so ein bisschen in die Richtung, die unterschiedlichen Player im Gesundheitswesen stärker zu vernetzen. Und so eine Clearingstelle bei der Kasse, die sagt, okay, erklären Sie mir, was der Patient hat und was die adäquate Versorgung wäre. Und ich habe auch die Möglichkeit, mal über Alternativen nachzudenken. Das alles ist erst möglich, wenn man so ein bisschen den Druck rausnimmt. Momentan ist einfach nur sparen, sparen, sparen. Und dann passiert es oft, dass man eben nicht die beste Versorgung bekommt. Und man merkt es ja oft, wir merken es auch oft. Wir haben hier auch Clearingstellen, wo wir den Kostenträgern erklären, was wir machen wollen. Es ist zum Beispiel nicht unbedingt notwendig, dass wir jeden psychiatrischen Patienten hier in die Klinik nehmen. Vielleicht ist es besser, wir machen das über aufsuchende Behandlung, dass wir in die Heime reingehen, die Patienten dort versorgen. Das können wir aber nicht machen beim psychiatrischen Patienten, der zu Hause lebt. Der ist vielleicht dann gar nicht da. Also man muss etwas individueller auf die Sachen eingehen. Und ich glaube, die Krankenhausreform soll auch diese Möglichkeiten eröffnen, mit unterschiedlichen Behandlungsintensitäten auf die Einzelnen einzugehen. Ja?
Okay.
Und Selbstzahler, also private Krankenversicherung, AOK, Gesundheitsversorgung, ist eine ganz andere Population, die man versorgt. Das ist einfach auch ein
ist dem Einzelnen kranken, aber egal.
das ist im einzelnen Krankenhaus egal. Er möchte überall gut versorgt werden. Das ist auch unser Anspruch, alle Patienten gleich zu versorgen. Uns ist auch egal, ob sie als Selbstzahler oder als Patient der gesetzlichen Versicherung kommen. Alle werden gleich versorgt. Nur man merkt manchmal so die Sorgfalt bei der Anbahnung des Behandlungsprozesses oder auch dann eben zu schauen, wie organisieren wir das für den Patienten. Das ist beim Selbstzahler oftmals bei den Kassen eben anders. Wir bemühen uns hier im Krankenhaus, dass wir eben Case Manager haben, die genau sich anschauen, was hat der Patient, wie führen wir ihn optimal durch. Das ist egal, von welcher Kasse. Ja. Aber das sind eben auch die oft Punkte, dass eben nicht standardisierte Verfahren nur im Einzelfall eingesetzt werden können und nicht regelhaft bei allen Patienten. Deswegen kann eben auch sowas vorkommen, dass man sagt, okay, ich wähle eben den Standard aus, dann gibt es eben die Krankenhausbehandlung, obwohl ich den Patienten eben zu Hause wesentlich besser versorgen könnte.
Ja.
Ja. Deswegen Krankenhausreform, deswegen, wir müssen unser Gesundheitswesen verändern. Wir können es nicht leisten von fehlendem Personal, von den hohen Kosten. Ja. Und wir sehen eben, was bei rauskommt. Und das muss sich verändern. Deswegen Krankenhausreform.
Finden Sie denn in dem Zuge, ich habe das bei mir selber gespürt. Also erst damals, ich habe Krankenpfleger gelernt, da 3 Jahre, ne? Und da war ich nochmal 3 Jahre an der Uni in hier. So mal eine neue Ausbildung, mit Prüfungen kriegen sie nochmal vom Regierungspräsidenten Urkunde, müssen polizeiliches Führungszeugnis
schön
einreichen. So. Mhm. Genau, der Unterschied für mich waren 17 Euro im Monat. So, jetzt höre ich seit der Pandemie, ne?
Ja.
So, am Anfang wurde geklatscht, Trompete gespielt, so die Pflege. Und was ich spüre oder was mir auch in den Krankenhäusern entgegenkommt, ist diese Gleichmacherei. Ja, also dass Leistungen, wir hatten das damals, wurde das mal eingeführt, ich glaube, es war ein Tarifvertrag sogar, dass man leistungsgerechter bezogen bezahlt werden darf. Also dass man als Schwester, wenn man, sag ich mal, besser ist, wenn man sich intensiv weiterbildet, wenn man Freizeit opfert,
um die
Weiterbildung zu machen, auch mehr Geld bekommt, davon spüre ich überhaupt nichts. Null.
Ja.
Und natürlich ist deshalb auch, merke ich das so, wenn ich jetzt in den Kliniken, ich bin auch oft in Kliniken und wenn die diese Katheter nicht kennen und dann Patienten, gehe ich da hin, helfe denen und so weiter, ist kein Thema, dann merke ich, dass es wirklich schwierig ist, das Pflegepersonal so zu motivieren, weil die sagen, es lohnt sich null.
Ja.
Es lohnt sich einfach nicht.
Ganz schwieriges Thema.
Ja.
Und in der Tat ist das so. Also die Pandemie hat es nochmal gezeigt. Da wurde geklatscht. Ich will es auch nicht kleinreden. Das war eine wichtige Sache. Es war auch eine Form von Anerkennung.
Ja.
Aber hat man quasi ein Jahr vorher nochmal den Spiegel aufgeschlagen? Hat man gelesen, die Schwester, die dann den Patienten nicht adäquat versorgt oder falsche Katheter macht oder der Arzt, der die Wunde mit Zitronensäure also es gab kein positives Bild von der Arbeit im Krankenhaus, ja, also meine so die Todesengel und so weiter und so fort.
Ja.
Und nach der Pandemie ist es dann recht schnell wieder eingeschlafen, das Klatschen und das Bringen von Geschenken und so weiter und so fort. Aber die Reputation der Pflege oder auch generell der Ärzte, der Therapeuten, aller sozialen Berufsgruppen, die ist ausgeblieben.
Ja.
Das heißt also, man kann sein Geld einfacher verdienen. 7 Tage hier, 7 Tage in der Woche, 3-Schicht-System und dann eben eher kein besonderes Gehalt. Auch keine Entlohnung irgendwie im Sinne von, ihr müsst nur bis 60 arbeiten oder bis 62 oder keine Steuervorteile. Es ist eben sehr schwierig. Die Patienten, die im Krankenhaus sind, sind immer schwieriger in der Versorgung, in der Behandlung. Weil die leichten Fälle werden heute schon quasi ambulant versorgt.
Ja.
Aber die schweren Fälle, man hat also keine sondern Verdünnerpatienten, sondern man hat eben wirklich die Patienten, die älteren Menschen, multimorbiden Patienten, die man versorgen muss. Das macht was mit einem, das ist ein großer Aufwand. Es gehen immer mehr aus der Pflege raus. Ich muss also immer mehr machen. Die Krankenkassen bezahlen übrigens nur, wenn man eine gewisse Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, man muss eine gewisse Anzahl von Pflegekräften haben zur Versorgung der Patienten, sonst bekommt man das nicht bezahlt. Sie haben aber kein, wir versuchen mit Hilfskräften das noch mal ein bisschen zu kompensieren, die Pflege zu entlasten, aber alles nicht idealerweise möglich, weil es eben zu wenige gibt, die in den Beruf gehen und es gehen zu wenige in den Beruf, weil man hat zwar große Vorstellungen, was man alles machen möchte, ist man in der Wirklichkeit angekommen, sieht die ganzen Belastungen, dann ist es eben schwierig, auch dann noch durchzuhalten. Also,
was glauben Sie, Herr Mielke, wenn Sie, sagen wir mal, in einer Uniklinik arbeiten wie Marburg und im Kreiskrankenhaus Ilmenau auf Intensivstationen, wer kann mehr?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Kreiskrankenhaus Ilmenau, dass da die Schwester oder derjenige durchaus mehr kann, persönlich mehr kann, weil er ein breiteres Spektrum von Sachen hat. Ja.
So, das ist, ich finde, dass daran auch, dass also ich als Pfleger da war, als Anästhesie-Pfleger, ich hatte die komplette Kontrolle über das Laborgerät. Mhm. Wir hatten so ein Point-of-Care-Laborgerät.
Ja.
So, weil wir hatten nicht so viele Medizintechnik, das war überhaupt nicht möglich. Ja. So. Beatmungsgeräte, wirklich gewartet. Ja. So. Dann war es so, dass jeder von uns intubieren konnte.
Warum?
Am Wochenende hat ein Anästhesist-Dienst. Mhm. Wenn der eine Anästhesist im OP ist und die anderen Patienten davon Gebrauch machen, keine Luft mehr zu holen, dann könnte sie denen schlecht sagen, Stündchen. Mhm. Na? Mhm. Geht ruckzuck jetzt, also er näht schon zu, Stündchen.
Mhm.
Muss man drauf haben. So,
ja.
Das heißt, wir konnten, das musste einfach sein, wir mussten Hämofiltrieren, die Analyse durfte man im Krankenhaus nicht machen, weil es die Ambulanz, das ging nur abrechnen.
Ja.
Aber Hämofiltration konnten wir alles. Jetzt habe ich Vorträge gehalten in Marburg, 2-3 Mal, für die außerklinische, also ihre Intensivausbildung. Da bin ich beim ersten Mal hingegangen, so. Marburg, eine Stadt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, ich erzähle euch also, was wir im außerklinischen Bereich machen, und dann könnt ihr ja eure Spezialwissen erzählen, ne? Was in Jena zum Beispiel, die haben die Narkoseinleitung gemacht im Herz-OP. Wenn es schnell gehen sollte, hat es der Anästhesiepfleger gemacht.
Ja.
In Marco, dürfen wir nicht.
Ja. Ja. Deswegen auch die Krankenhausreform. Also, wenn man Glück hat, wie in Ihrem Fall, und ich komme als Patient in ein Krankenhaus, wo es hoch engagierte Schwestern und Pfleger gibt, die das alles drauf haben, ist das in Ordnung.
Ja.
Es gibt aber auch genug Beispiele, ich komme in ein Krankenhaus und ups, was ist denn das? Also ich erkenne die Sachen nicht. Und deswegen ja eben auch die Konzentration, da wo ich das größte fachliche Know-how habe, da auch die schweren und komplexen Fälle hin. Dessen ungeachtet auch das kleinere Krankenhaus, also meine auf wir zum Beispiel, wir sind ja keine Uniklinik, haben aber ein gerade in der Epilepsieversorgung oder in der Psychiatrie oder bei der Versorgung von geistig behinderten Menschen mit psychischen Erkrankungen. So eine Expertise, die finden Sie an der Charité nicht. Das heißt also, man muss.
Bei den Pfleger und Schwestern.
In der Pflege, in der ist ja, ja. Einem, mit einem Patienten, der sich verbal nicht verständigen kann, nonverbal zu kommunizieren, zu verstehen, wenn er mit dem Kopf gegen die Wand schlägt, er hat Kopfschmerzen oder.
Ja.
Also, das ist ja wirklich eine große Leistung. Ja, also nicht nur, es geht eben immer um alle Berufsgruppen. Alle müssen sich dann quasi dann entsprechend spezialisieren. Und deswegen muss man auch mit Augenmaß hinschauen. Also es wird nicht funktionieren. Ich habe die Charité und dann kommen alle anderen und machen weniger. Das wird nicht funktionieren. Wenn man an alle hochkomplexen Fälle nur an die Charité schicken könnte, wird man lange Wartezeiten haben und dann eben.
Und das Pflegepersonal der Charité müsste dann aber genauso spezialisiert
richtig,
sein.
Richtig, ja.
Weil das ist ja genau andersrum.
So ist es.
Im kleinen Krankenhaus, die müssen alles können, weil einfach kein Arzt immer da ist.
Ja.
Und in der Charité ist immer einer da. Also Charité weiß ich jetzt nicht, aber was gab
es? Ist nur ein Beispiel.
Macho oder wie auch immer.
Als Uni. Einfach der Pflicht, also man muss gut abwägen, wie baut man eine Gesundheitsversorgung, wie baut man eine gute Kombination von ambulanter Versorgung, von stationärer, von Maximalversorgung, von Regelleistungen eben auf, damit es eben wirklich Hand in Hand geht, die Kosten nicht überbordend sind, der Patient eben trotzdem adäquat das bekommt. Wir sehen es oft hier in unseren Notaufnahmen. Wir haben da eben Patienten, die haben gerade heute mal Rückenschmerzen oder sie haben einen Schnupfen oder so. Ich will das gar nicht kleinreden. Es ist ja auch dann schwierig, ambulanten Termin zu bekommen. Aber hier auch nochmal eine andere Art von Patientensteuerung vorzunehmen. Das heißt also, ein System aufzubauen, wo der Patient das bekommt, was er dringend braucht, ohne irgendwie einen Sektor in der Gesundheitsversorgung zu überlasten. Mhm. Das ist, glaube ich, dann so auch die Herausforderung für eine Gesundheitsreform. Es ist nicht trivial und man kann immer viel meckern und das ist mache ich auch. Also normalerweise rede ich auch immer dagegen, aber man muss dann eben auch anerkennen, was hier geleistet wird. Also was mit der Gesundheitsreform versucht wird, was geleistet wird. Weiß nicht, ob alle Sachen klappen werden. Also mit der Vorhaltepauschale bin ich sehr skeptisch. Ich sehe auch keine Entökonomisierung im Krankenhaus. Ganz im Gegenteil. Ich sehe immer mehr Bürokratie. die dann auch für Schwestern, für Therapeuten, für Ärzte belastend ist. Aber es ist ein Anfang gemacht. Wir können jetzt darüber diskutieren, was umzusetzen, was sollte gemacht werden und was soll nicht gemacht werden. Mit Maß und Mitte, natürlich wie bei allen Sachen, aufpassen, dass man, wir neigen dazu so als Deutsche, wenn man das Kind mit dem Bade auszuschütten, also entweder oder, ja, nicht sowohl als auch, sondern entweder oder. Und da ein bisschen zu gucken und mit Augenmaß eben Sachen neu zu regeln, die auch neu geregelt werden müssen, denn sonst kollabiert das System.
Ja. Also wir können zusammenfassen, das ist, glaube ich, das sind wir uns absolut einig, derbig. Bei schweren Erkrankungen, ich kenne das auch aus der Pädiatrie, Neonatologie, bei schweren Erkrankungen ist es ein Segen. Jeder, der skeptisch ist und dann, ich sage immer, man ist ein Röntgenbild von der Katastrophe entfernt. Wenn man die Diagnose bekommt, die einen sehr schnell töten kann, ist die Krankenhausreform perfekt, weil die spezialisierten Zentren schwierige Krankheiten besser behandeln können. Schwer wird es auf dem Land. Und damit werden wir bestimmt noch mal reden, wie es in der Umsetzung dann, weil es ist ja jetzt schon schwer auf dem Land.
Ja, genau.
Und ich habe von meinem Ex-Chefarzt, der Sohn ist, Jonas ist, hat eine große Praxis bei Stralsund. Also halt an. Das ist eine Katastrophe, wenn die hier ins nächste Krankenhaus fahren wollen, die Patienten.
Ja.
Dann, das sind Stunden teilweise, ne?
Ja.
Das ist, jetzt schon, ohne Konzentration.
Ja, aber deswegen meine ich ja, nicht nur die Krankenhäuser betrachten, sondern eben auch quasi den niedergelassenen Arzt, also das Landambulatorium. Und man sagt, ich habe da eine kleine Klinik momentan, die macht eben vielleicht ein bisschen Innere und ein bisschen Chirurgie. Das reicht aber für andere Sachen nicht aus. Wenn ich dafür Sorge trage, dass eben die niedergelassene Ärztin sich auch an dieser Klinik beteiligen im Sinne von der Gesamtversorgung und ich schaffe eine Logistik, dass ich von diesem Krankenhaus quasi als Portalklinik dann sehr schnell und sehr effizient in die nächstgrößere Klinik, die darauf spezialisiert ist, gebracht werde, dann ist das ein Vorteil, als wenn ich mit einer komplexen Erkrankung, die vielleicht niemand erkannt hat, in so einem kleinen Krankenhaus liege und mich wundere, warum es nach 10, 15 Tagen noch nicht besser wird. Wir arbeiten, also wir haben ja hier die Epileptologie und wir sehen eben auch oft Patienten, die eine lange Karriere beim niedergelassenen Neurologen haben, weil es nicht, ist auch alles sehr komplex, nicht erkannt ist. Eine schnelle Überführung in dieses, in unseren hochspezialisierte Klinik ist für den Patienten einfach schlicht und ergreifend besser, ist für das System besser und ist auch für den niedergelassenen Arzt besser. Also das nicht so verdammen, es ist jetzt auch schon schwierig, ein vernünftiges System aufzubauen. Wie gesagt, es muss eben Trittsteine geben für eine adäquate Versorgung der Patienten und das kann eben auch ein kleines Krankenhaus sein, wenn man sagt, wir beschränken uns da darauf festzustellen, was ist es für eine Erkrankung, die einfachen machen wir, die normale Versorgung, die machen wir hier und wir sorgen dafür, dass eben der Patient, wenn er etwas hat, was wir eben nicht behandeln können, nicht hier weiter rumliegt, sondern wirklich dann in die nächste Versorgungsstufe kommt. Das war auch so eine Idee mit diesen Leveln, dass man eben sagt, man hat lokale Krankenhäuser, die lokal agieren, Krankenhäuser, die regional agieren und Krankenhäuser, die überregional agieren. Ja. Und da steckt sehr viel, da steckt auch sehr viel Gutes dahinter. Ja.
Okay.
Nicht alle Blütenbäume reifen. Ja.
Herr Wilke, ich bedanke mich.
Gerne.
Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern hier ein bisschen was geholfen. Wir werden in Kontakt bleiben. Herr Wilke hat mir das schon versprochen.
Ja.
Und werden da immer, ich hoffe, dass wir da in Fragen auftreten. Werde ich Ihnen die stellen und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.
Bin ich gespannt, ja.
Danke.
Hat mir Freude gemacht, ja. Danke.